möchte sagen, dass ich ganz tief berührt bin von dem, was ich hier verspüre, von dem Werk, was Gott hier gewirkt hat. Ich habe schon viel davon gehört, vom Forum Leben, von dem Dienst von Michael Winkler und der Zusammenarbeit mit seinem Team. Und es ist fantastisch zu sehen. Es ist eine Realität, es ist echtes Leben. Ihr habt einen fantastischen Namen, ja, Forum Leben, das Beste, was es gibt. Weil Gott ist Leben, Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut und sonst keiner. Amen. Auch nicht Rainer. Es sei denn, Rainer ist von Neuem geboren. Halleluja. Ich bin so begeistert zu sehen, dass ihr prophetisch hört. So als wir vorhin zusammen waren und beteten, kam ein prophetisches Wort, auch als speziell für mich gebetet wurde. Ich bin so dankbar für dieses Wort. Und lasst uns dies zusammen aufschlagen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin sonst nicht so ein Traditionsling. Aber wir haben seit einigen Monaten bei uns in der Gemeinde eine Tradition. Wir haben sämtliche Traditionen rausgeschmissen. Wir haben eine neue. Und ihr müsst sie nicht nachmachen. Aber ich liebe diese kleine Tradition. Lass mir diese kleine Tradition. Ich liebe sie. Weil uns wurde bewusst, Monate zurück, ganz neu und ganz frisch in der Gemeinde, dass Gott wirklich das Wort ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und was Gott war, das ist er und wird sein. Halleluja. So Gott selbst ist das Wort. Das ist eine absolute Realität. Und du kannst bestimmen, wie nah dir Gott ist, indem du das Wort reichlich in dir wohnen lässt. Und wenn du das Wort nimmst, wenn du es liest, wenn du darüber nachsinnst, wenn du darüber meditierst, wenn du es in dich aufnimmst, dann nimmst du von ihm in dich auf. Weiß den Herrn. So jedes Mal, wenn wir unsere Bibel öffnen, dann schauen wir hinein in Gott. Weil Gott ist das Wort. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes öffnen, haben wir Testamentseröffnung. Wir schauen hinein, wer wir sind in ihm. Wir schauen hinein in diese Herrlichkeit. Und im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild hinein. Werden wir verwandelt in dasselbe Bild hinein. So haben wir diese kleine Tradition. Macht es nur einmal für mich. So, wenn ich sage, lass uns das Wort Gottes aufschauen, wenn ich das sage. Dann sagt ihr einfach so etwas wie, wow. Ja, weil ich weiß, es ist seelisch, aber so ein bisschen, ein bisschen davon ist einfach gut, weil wir können unsere Seele auf die richtige Richtung trimmen. Wir reden, glaube ich, so nehme ich wahr, sehr viel heute über die Dimension des Geistes. Aber wenn ich über den Geist rede, dann spiele ich die Dimension des Irdischen, des Körpers und der Seele nicht aus. Weil das ist uns auch von Gott gegeben worden. Gott will nur diesen Bereich umformen. Wir haben viel mit unserer Seele uns in negativen Dingen beschäftigt und wir haben damit Schluss gemacht. Wir lassen gute Dinge, göttliche Dinge in unsere Seele hinein. Und Gott stellt unsere Seele durch sein Wort wieder her. Die beste Seelsorge ist Wortseelsorge. Wenn das Wort Gottes in uns platziert ist, Halleluja, wird unsere Seele heil. Amen. Preist den Herrn. So, unsere Seele, da wo ich einmal wow sagen. Okay, lass uns das Wort Gottes aufschlagen. Das baut einen Verkündiger auf, sag ich dir. Kannst du zu Hause in deiner Gemeinde mal probieren, wenn die so, boom, Halleluja. Halleluja. Und zwar Hebräerbrief, Kapitel 4. Das ist ein Wort, was wir, ihr hört gar nicht mehr auf, wow, zu sagen, preist den Herrn. Wir hörten dies vorhin in dem prophetischen Wort, das hat meinen Geist so angeregt, als wir vorhin in der Gebetsvorbereitung waren, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier steht sogar, hier steht, wir kennen diese Unterscheidung Logos und Rhema. Und ich habe auch sehr viel über Rema geredet. Ich rede immer noch darüber, ist das lebendige Wort, was lebendig wird in uns. Aber an dieser Stelle steht nicht mal Rema, sondern es steht Logos. Das ist so hochinteressant. Der Logos Gottes, das Wort Gottes, das Wort in sich, es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nun, wir wissen, es gibt auch den Buchstaben, welcher tötet. Wenn wir Wort nur in unseren Verstand aufnehmen, dann kann es hinterher zu einem Buchstaben werden, der tötet, der geistliches Leben tötet, der geistliches Leben einengt und Gesetze hervorbringt. Wir aber sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade. So wichtig ist, dass wir das Wort Gottes in unseren Geist aufnehmen, weil das Wort selbst ist Geist. Weil alles, was nicht Geist ist, wird vergehen. So, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Das heißt, wir lesen hier in der Bibel, es ist uns sichtbar mit unseren Augen, aber wir schauen tiefer hinein, da ist mehr in dem Wort Gottes, als wie wir denken. Und wenn wir manchmal nur ein-, zweimal einen Vers gelesen haben, haben wir noch nicht wirklich gelesen, worum es geht. Darum, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, 1. Korinther 8, 2, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und das liebe ich hier an dieser Stelle. Ich merke, ihr seid hungrig, ihr seid begierig, mehr zu suchen in Gott, mehr aus ihm heraus zu bekommen. So, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sag einmal, Scheidung von Seele und Geist. Scheidung von Seele und Geist. Ja, ja, ja. Ist okay. Zur Scheidung von Seele und Geist. Und das Fantastische ist, dass wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du aus Gott geboren. Halleluja. Darum habe ich das vorhin gesagt, keiner ist gut außer Gott. Keiner ist gut, auch nicht einer, auch nicht reiner. Außer reiner ist von Neuem geboren. Weil wenn reiner aus Neuem geboren ist, ist hier ein reiner? Halleluja. Dann ist er aus Gott. Das ist er aus Gott. Wir müssen Dinge komplex sehen. Wir müssen sehen, wenn gesagt wird, da ist keiner gut außer Gott, dann stimmt das, dann ist das die Wahrheit. Aber was ist mit dem, was aus Gott hervorgekommen ist? Bereits in der Schöpfung lesen wir, dass Gott Dinge schuf, er schuf die Tiere, er schuf diese Erde und er sagte, es ist gut. Und dann schuf er den Menschen und er sagte, es ist sehr gut. Das war etwas, was er geschaffen hat, was er kreiert hat, was er geformt hat und dann seinen Geist in den Menschen hineingehaucht hat. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott sagte, es ist sehr gut. Wie viel mehr, wenn er uns nun aus seinem Wort und aus seinem Geist geboren hat und wir aus Gott hervorgegangen sind, wie viel mehr sind wir nun, die wir in ihm sind? Einfach wow. Einfach gut. Es ist gut. Und Gott möchte dir ein Bewusstsein geben von dem, wer du wirklich bist in ihm. Dass du deinen Platz findest, zu verstehen, wer du eigentlich bist. Und er will sein Wort heute nehmen, um eine Scheidung zu geben zwischen Seele und Geist. Und ich sage noch einmal, ich gehe nicht da hinein, dass ich sage, die Seele wäre etwas Böses. Weil früher, in früheren Zeiten oftmals, Selbst am Anfang der Christenheit, wo man über die Dimension des Geistes gesprochen hat, hat man Dinge oftmals polarisiert und hat gesagt, Geist ist gut, Seele ist böse. Und es ist nicht wahr, weil Gott hat uns eine Seele gegeben. Und was Gott schafft, ist gut. Aber er will diesen Bereich der Seele natürlich heilen und wiederherstellen. Aber du sollst wissen, wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du aus Gott. Sag einmal, aus Gott. Aus Gott. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ich bete, dass wir eine Offenbarung davon bekommen in unserem Geist über dieses Wort, was hier geschrieben steht. Ihr seid aus Gott. Vorhin wurde gesagt, das ist Matthias Jordan, er kommt aus Kassel. Es stimmt nicht ganz, ich bin aus Gott. Der eine mag sagen, ich komme von Buxtehude oder Hintertupfingen. Nein, wenn du von Neuem geboren bist, deine Identität ist, ich bin aus Gott. Natürlich, wenn wir irgendwo vor Leuten sind, die diese ganze Sprachweise nicht kennen, checkst ein im Hotel und musst aufschreiben, woher sind sie. Du schreibst natürlich, ich komme aus Kassel oder ich komme aus diesem und jenem Ort. Aber du lächelst dabei, weil du weißt, im Grunde bin ich aus Gott. Aus ihm hervorgegangen. Deine Identität, dein Sein, das, wer du wirklich bist, dein eigentliches Sein, ist aus Gott, ist aus Gott geboren worden. Nun, es ist wichtig, dass wir einfach verstehen, diesen Bereich und das Wort Gottes nehmen, weil oftmals viele Dinge, die man so vernimmt, sie sind nicht klar gegründet aus dem Wort Gottes, aber das Wort Gottes selber ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und schneidet. Bist du heute bereit, dass das Wort Gottes schneiden kann? Ich persönlich liebe es, wenn das Wort Gottes bei mir schneidet. So, wenn ich nicht merke, dass es schneidet, dann frage ich mich immer, was ist das? Aber wenn das Wort es schneidet immer Dinge weg und führt mich immer wieder neu zur Buße. Buße ist Umdenken. Das Wort Buße heißt Umdenken. Denkt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben oftmals nicht erkannt, welche Fülle uns wirklich in Jesus Christus geschenkt worden ist. Und darum laufen uns die Leute nicht hinterher. Sie sollten aber welche sein, die dem Christus in uns nachfolgen. Die kommen und sagen, das, was du hast, das möchte ich auch haben. Wenn Jesus Christus in dir aufleuchtet durch sein Wort, dann wirst du sehen, dass du dich nicht mehr anstrengen musst, irgendwas zu machen. Egal, was dein Dienst ist. Ob es Evangelist ist oder ob es Pastor ist oder apostolischer Dienst oder prophetischer Dienst. Es wird aus dir hervorkommen. Es ist einfach deine Identität. Es ist in deinem Sein gegründet. Wenn du ein Lobpreiser bist, dann muss man dir nicht sagen, jetzt mach mal Lobpreis, weil egal wo du bist, du preist den Herrn, du singst ihn und Shagadabashikaraboto. Es kommt immer aus dir heraus, ob du auf Toilette bist oder beim Zähneputzen oder vorne im Gottesdienst stehst. Es ist in dir drin, es ist ein Sein in ihm. Die Dimension des Geistes ist eine Dimension des Seins. Und ich möchte deshalb einige Grundlagen in diesem Bereich legen. Und hör einmal neu zu, sag nicht, das kenne ich schon, sondern sage, ich möchte heute neu ergreifen von Gott und neu von ihm ergriffen werden. Das ist ein Geheimnis vom Weiterkommen. Weil du kannst, selbst wenn du heute Dinge hörst, wo du sagst, oh, das sehe ich ein bisschen anders, dann lass es einfach an dir vorbeirauschen. Und dann nimm das, wovon du ziehen kannst und bau das ein in das Innerste deines Seins. Die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das Problem oftmals, insbesondere bei uns Deutschen, ist, dass wir nur den Anfang lesen, prüft alles. Wir bleiben immer beim Prüfen, Prüfen, Prüfen. Und wenn irgendwas bei uns aufstößt und wir denken, das kann doch nicht so sein, dann bleiben wir an dem einen, was gesagt wurde, und den Rest hören wir gar nicht mehr. Ich meine, in den Dingen, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was richtig ist, da musst du dich doch gar nicht jetzt mit auseinandersetzen. Das kannst, und wenn du etwas hier hörst, was anders wäre, dann lass es an dir vorbeirauschen. Aber das, wo du merkst, das ist aus Gott, das ist von ihm, das nimm. Und nimm hinzu, denn wir brauchen einander, um voneinander zu empfangen aus den Gaben, die Gott gegeben hat. Halleluja. Preis den Herrn. So, bist du bereit, heute verändert zu werden? Ich bin es. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, auch heute an diesem Platz hier, immer merke ich, wie Gott redet, wie er wirkt, bereits am Anfang dieses ganzen Meetings und dort drüben hinten. Und ich bin bereits verändert. Ich bin schon nicht mehr derselbe. Halleluja. Denn wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Okay, wir wollen uns anschauen, wer Gott ist, wer der Mensch ist und wer du nun bist in Christus, deine neue Identität. Nun, die Bibel sagt in Johannes Evangelium Kapitel 4, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir wollen heute unterscheiden zwischen Seele und Geist. Und das Wort Gottes wird scheiden zwischen Seele und Geist. So, Gott ist Geist, da steckt sehr viel drin. Sehr, sehr viel. Weil Gott ist, der er ist. Sein Name ist, ich bin. Die Dimension des Geistes ist nicht eine Dimension des Ackerns und des Schaffens, sondern es ist eine Dimension des Seins. In dem Sein, in dem Gott auftritt, geschieht etwas. Der seelische Bereich ist ein Bereich von Ackern und Rennen und Jagen. Oh, wir wollen jetzt Gemeinde bauen. Wir wollen hier etwas tun und wir sind bestrebt, etwas zu tun. Und wir wollen es anpacken, wir wollen es schaffen. Und dann basteln wir an dem einen Teil in unserer Gemeinde und kriegen das endlich hin. Und in der restlichen Zeit ist das andere schon wieder zusammengebrochen. Und Schwester Schleifstein hat die Gemeinde verlassen. Und ich möchte sie aufsuchen in der Seelsorge und mit ihr sprechen, dass sie doch wieder in die Gemeinde kommt. Und ich diene ihr in der Seelsorge, dass Schwester Schleifstein wieder in die Gemeinde kommt. Und preis den Herrn. Mein Gebet, meine Zuwendung hat geholfen. Und ich darf sie wieder zurückbringen in die Gemeinde, dass auch sie die Gemeinde besucht. Aber als sie ihren Platz wieder einnimmt, stelle ich fest, 5 andere haben in der Zeit die Gemeinde verlassen. Halleluja. Oh, ich kenne so eine Arbeit. Das ist Stress. Du arbeitest an der einen Stelle, an der anderen Stelle bröckeln Dinge wieder runter. Dann setzt du die ganze Gebetspower darauf, dass das eine, was runtergebröckelt ist, wieder hochkommt und sagst, jetzt muss hier etwas geschehen und bastelst da dran. Und an einer anderen Stelle ist in der Zwischenzeit Dinge wieder außer Kontrolle geraten. Und Leute haben die Gemeinde verlassen. Gott funktioniert ganz anders. Er agiert aus dem Sein. Er tritt in Szene, er kommt und das Ganze funktioniert. Ich will dir ein Bild bringen. Das Bild von Untertassen. Kennst du diesen Jongleure, die mit Hilfe eines Stabes Untertassen oben halten? Setz jetzt einmal deine Fantasie ein und stell dir vor, ich bin hier mit einem Stab und halte eine Untertasse oben. So. Oh ja. Kannst du es sehen? Hast eine gute Fantasie. So. Ich halte sie oben. Jetzt fange ich an, eine zweite Untertasse oben halten zu wollen. Ich stelle das Ganze hier drauf. Siehst du die 2 Untertassen? Sie sind oben. Preis den Herrn. Okay, jetzt kommt die 3. dazu. 4., 5. So, jetzt komme ich langsam in Stress. Ja? Hier ist die Kinderarbeit, hier ist die Frauenarbeit, hier ist die Männerarbeit, hier ist diese Arbeit, hier ist der Gottesdienst, hier ist die Seelsorge, hier ist der prophetische Dienst. Und wir als Leiter wollen versuchen, jetzt alles wirklich in der Reihe zu halten. Nun, natürlich wissen wir, dass wir nicht mehr alles selber machen und dann haben wir unser Team und setzen dann jeweils jemanden dafür ein. Aber dann gibt es ja bei diesem einen Bereich von Männerarbeit, gibt es dann für denjenigen, der die Männerarbeit leitet, wieder 5 Mitarbeiter, die er irgendwie motivieren soll. So, wir haben alle vielfältigen Dienst in vielen verschiedenen Bereichen und wir haben oftmals aus der Seele heraus agiert, gearbeitet. Und alles, was aus der Seele herauskommt, ist Stress und stresst. Und jetzt sind wir dabei gewesen, und ich rede von mir selbst in vielen Situationen meiner Vergangenheit, und ich bin dabei, verändert zu werden, denn ich tue Buße und glaube an das Evangelium. Das Evangelium zeigt auf, es geht alles sehr einfach. Amen. Das ist nämlich eine gute Botschaft. Rauszukommen aus Stress. reinzukommen in die Sabbatruhe. Jetzt sind wir dabei und halten diese 5 Untertassen oben. Und plötzlich, nach 1-2 Stunden, kriegen wir das nicht mehr gebacken. Da fällt die eine runter, die andere fällt runter. Wir sind schweißgebadet und letztendlich haben wir keine Lust mehr. Und das Ganze fällt zu Boden und liegt dort, die Untertassen. Siehst du, wie sie zerbrochen dort am Boden liegen. Und jetzt kommt Gott in Szene. Gott betritt den Raum, seine manifeste Gegenwart. Seine Gegenwart, die das ganze Universum zusammenhält. Seine Gegenwart, die Gegenwart Jesu Christi, wo er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Dieser Ich Bin, der Ich Bin, Gott, der Geist ist, er kommt und er betritt den Raum. Und plötzlich sieh einmal, wie diese einzelnen Teile der Untertassen zusammenrücken. Wir haben heute gehört von diesen Gliedern, die zusammenrücken. Sie rücken zusammen und werden wieder ganz. Weil Gott ist ein Gott, der Dinge wiederherstellt. Halleluja. Und ganz macht, heil macht. Und dann sieh einmal, wie diese in seiner Gegenwart, weil er kommt, plötzlich diese Untertasse hochspringt. Der Stab sich erhebt, das Ganze aufnimmt und das Ganze fängt an zu laufen. Dann die nächste Stange und Untertasse, die nächste, nächste, nächste. Und plötzlich steht alles plötzlich da. Warum? Weil Gott hat den Raum betreten in seiner Herrlichkeit und in seiner manifesten Gegenwart. Die Dimension Gottes ist eine Dimension des Geistes. Und die Dimension des Geistes ist eine Dimension des Seins. Nimm das einmal mit und kau da drauf rum zu Hause. Das kann man nicht in einem nur ergreifen. Es ist eine tiefe Dimension. Ich bin dabei, momentan diese Dimension erst tiefer zu erfassen. Ich sage nicht, dass ich sie erfasst habe. Aber ich merke, hier ist eine tiefe Wahrheit drin. Und wenn wir unsere Identität finden in Gott und wissen, wer wir sind in ihm, dann kommt er mit uns und aus uns hervor. Und seine Gegenwart in und aus uns hervor wird Dinge zusammenhalten, zusammenbringen. Und du musst da nicht laufend überlegen in deinem Kopf, was muss ich jetzt hier machen? Und wofür muss ich jetzt noch hier beten und was muss noch gemacht werden? Und wie leiste ich jetzt meinen Leistungskatalog ab, wo ich mir vorgenommen habe, all das zu tun? Sondern du wirst ein Diener des Geistes, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Dann hat Schwester Schleifstein halt eben die Gemeinde verlassen. Und du fragst den Herrn, was soll ich tun? Und das eine Mal wird der Herr sagen, geh Schwester Schleifstein nach. Aber ein anderes Mal kann er auch zu dir sagen, lass sie. Ja, aber alle erwarten doch, dass ich jetzt hingehe und mich um sie kümmere. Und der Herr sagt, lass sie. Und du lässt sie einfach. Du lässt sie einfach die Gemeinde verlassen. Und die ganzen Mitarbeiter sagen, das kannst du doch nicht so machen, jetzt müsstest du mal besuchen. Denn sie hat mir im Vertrauen gesagt, sie ist eigentlich nur gegangen, weil du die letzten 5 Gottesdienste sie nicht begrüßt hast. Und wenn du zu ihr hingehst und wenn du sie begrüßen wirst, das wird etwas auslösen, sie wird wieder Mitglied unserer Gemeinde sein. Wo sagst du, das ist ja toll, jetzt fahre ich hin, gebe ihr die Hand und sie kommt wieder in die Gemeinde. Aber Gott hat dir in dem Fall gesagt, geh nicht hin. Wie schnell sind wir Menschendiener? Wie schnell tun wir Dinge, die Leute erwarten? Wie schnell tun wir irgendwelche Dinge, die wir logisch finden und denken, ach, lass mich das schnell tun, dann funktioniert. Ich sag dir, wenn in dem Fall du hingehen würdest und Schwester Schleifstein besuchen würdest, am nächsten Gottesdienst wäre sie wieder da. Aber das nächste Mal, wenn du sie nicht begrüßt hast, das nächste Mal, wenn sie wieder verletzt worden ist, wird sie wieder die Gemeinde verlassen. Und du bist eigentlich nicht Hirte von der Gemeinde, sondern du bist Hirte von Schwester Schleifstein. Das ist dein Job dann. Wenn das deine Identität sein soll, wenn du das so möchtest, kannst du dich so entscheiden und du bist es auch. Aber du darfst eine neue Identität finden in Gott, wo du weißt, du bist aus ihm und du gibst dich ihm hin und nur noch das, was er dir sagt, das wirst du tun, geleitet durch den Heiligen Geist. Und dann kann man zur Ruhe kommen und lässt Schwester Schleifstein einfach Gott, weil er gesagt hat, lass es. Und du beschäftigst dich mit dem, was Gott gesagt hat. Was immer er sagt. Vielleicht hat er dir gesagt, anderen Leuten nachzugehen. Vielleicht hat er dir auch einfach nur gesagt, nimm dir extra Zeiten, wo du einfach nur in meiner Gegenwart bist und Gott lobst und preist in deinem Arbeitszimmer. Und dann machst du das. Dann nimmst du dir die Zeit, wie Gott immer gezeigt hat, extra Zeit mit ihm, 2 Stunden oder 1 Stunde und sagst, ich habe für keinen anderen Zeit, ich habe einen Termin. Weil mit anderen Terminen sind wir auch ganz genau. Stimmt's? Wenn wir Termine gesetzt haben, sagen wir, ich kann leider nicht, ich habe eine Besprechung mit dem und dem. So, dann sagst du, ich habe Betriebsrat oder wie immer. Mit Betriebsrat, Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich und müssen zusammen reden, Gemeinschaft zusammen haben. Und dann bist du einfach, hast deine Zeit in Gott und mit Gott zusammen und hast Schwester Schleifstein schon fast vergessen, weil 2 Monate sind vergangen. Und plötzlich taucht sie wieder auf im Gottesdienst. Du hast sie gar nicht besucht. Du hast ihr nicht die Hand geschüttelt. Du hast nicht getan, was Leute erwarteten. Aber Gott hat irgendetwas in Bewegung gesetzt. In ihrem Herzen. Und wenn sie dann gekommen ist aus eigenen Stücken, Gott hat was an ihrem Herzen getan, dann ist etwas geschehen, was du nicht hättest tun können durch dein Händeschütteln. Es ist etwas Tiefes geschehen, weil Jesus Christus seine Gemeinde gebaut hat. Halleluja. Wir müssen unsere Identität finden in Gott als Diener des Geistes. Als die, die wissen, wir dienen dem Höchsten. Natürlich wollen wir den Menschen helfen. Unsere Berufung ist es, Menschen freizusetzen, dass das Potenzial in ihnen freigesetzt wird und sie in ihre Berufung hineinkommen. Aber unsere höchste Stellung oder unser höchster Job in Gott ist es einfach, Diener des Geistes zu sein. Denn Gott ist Geist. Und er baut seine Gemeinde und zwar nicht durch Hin- und Herlaufen. Sondern er baut seine Gemeinde durch seine Gegenwart. Und seine Gegenwart ist dort, wo wir sein Angesicht suchen, wo wir ihn selbst suchen. Amen? Halleluja. Preist den Herrn. So, Gott ist Geist. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bild Gottes schuf er ihn. So, was ist der Mensch? Der Mensch ist eindeutig ein geistliches Wesen. Weil er aus Gott, welcher Geist ist, geschaffen worden ist. Ich rede von Adam und Eva, die damals von Gott geschaffen worden sind. Sie sind geistliche Wesen. Die Ebenbildlichkeit zu Gott besteht nicht in unserem Körper, in dem, dass wir 2 Augen, 2 Ohren, einen Mund und eine Nase haben. Weil wenn alles, was 2 Augen, 2 Ohren, eine Nase und einen Mund hätte, dann Ebenbild Gottes wäre, weil Gott so aussieht, dann wären nicht allein die Menschen Ebenbilder Gottes. Stimmt's? Aber allein der Mensch ist Ebenbild Gottes. Allein der Mensch ist Ebenbild Gottes. Keins der Tiere ist ein Ebenbild Gottes. Ich habe früher gedacht, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Da habe ich mir vorgestellt, ja, dann hat Gott 2 Augen, 2 Ohren, eine Nase, einen Mund. So, er sieht wahrscheinlich aus wie wir. Die Bibel sagt, macht euch kein Bildnis von ihm. Warum? Weil wir würden gleich das Irdische verstehen und sagen, Gott sieht so aus, wie wir äußerlich aussehen. Aber Gott ist Geist. Denkt dran, wenn hier steht, Gott ist Geist, ist klar definiert, er ist weder Körper, noch ist er Seele. Natürlich, Gott hat einen Körper hier auf dieser Erde durch uns, solange wir hier auf dieser Erde sind. All das wissen wir, aber er ist Geist. Seine Identität, sein Sein ist Geist. Und die Dimension des Geistes ist eine Dimension des Seins. Nicht des Hin- und Herlaufens, nicht des Ackerns, nicht der Anstrengung, sondern des Seins. So, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Ich bin zutiefst davon überzeugt, und wenn du es nicht glaubst, dann lass es einfach an dir vorbeirauschen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch in sich Geist ist, wie er eigentlich geschaffen worden ist, als Ebenbild Gottes, dass er eine Seele hat und in einem Körper wohnt.
Es gibt viele Leute, die glauben daran, dass der Mensch eine Seele wäre. Und man hat es in christlichen Sprachgebrauch einfach übernommen, zu sagen, der Mensch ist eine Seele. Und zum Teil hat man versucht, das mit irgendwelchen Bibelstellen zu belegen. Im Grunde kannst du es nicht belegen. Weil der Mensch ist ein geistliches Wesen. Ich werde es dir zeigen aufgrund des Wortes Gottes. Denn der Herr sagte heute Morgen durch ein prophetisches Wort, dass das Wort Gottes scheiden wird zwischen Seele und Geist, auch in unserem Verständnis. Und ich habe gemerkt, seitdem ich das verstanden habe in meinem Geist, eine Unterscheidung zwischen Seele und Geist, habe ich angefangen im Sieg zu leben. Denn die Bibel sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Frucht des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du anfängst, im Geist zu leben, und ich sage nichts, dass das ist, wo ich immer drin bin, aber ich bin da immer mehr drin, so Klausthaler-mäßig, ne? Nicht immer, aber immer mehr, Halleluja. So, immer mehr zu erkennen, wirklich, unsere Identität ist aus Gott und unsere Identität ist im Geist und wir sind geschaffen worden als Ebenbilder Gottes. Viele Jahre zurück, als ich in diesem Bereich anfing zu überlegen und nachdachte, hat mich immer eine Bibelstelle da drin gestört. Weil ich dachte dann, das reibt sich etwas mit 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Lasst uns einfach das Wort Gottes in dem Zusammenhang anschauen. Ihr braucht jetzt nicht wow sagen. Es war nur dieses am Anfang, das ist immer so dieses Wumm, Halleluja, als wenn man den Motor anschmeißt. Das tut so gut. 1. Buch Mose, Kapitel 2, 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Ruach, Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Leute, die darüber lehren, dass der Mensch eine Seele ist, so, sie nehmen oftmals dann diese Bibelstelle und sagen, hier steht es ja, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dann sagen sie, gut, das Wort lebendig zeigt uns auf, da ist was mit Geist mit drin. So, weil Geist ist Leben und lebendig. Und dann, aber der Mensch ist eine Seele. Das ist dann diese Formulierung, die da ist. Nun, das Wort Seele, was hier steht, im Hebräischen Nefesh, hat in seiner Bedeutung 6 bis 7 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Okay? 6 bis 7 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und nur die eine davon ist Seele. Das müssen wir einfach wissen. Nur die eine davon ist Seele. Jetzt schlagen wir auf ein Kapitel davor, 1. Mose 1, 24. 1. Mose 1, 24, Schaffung der Tiere, der lebendigen Wesen. Und da heißt es, und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Nefesh. Das gleiche Wort im Hebräischen. Das ist keine Interpretation von mir, sondern im Hebräischen steht hier Nefesh. Die Erde bringe lebendige Nefesh hervor nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art und es geschah so. Hier steht beim Tier, steht lebendige Nefesh, genauso wie es beim Menschen gestanden hatte, lebendige Nefesh. Und Leute legen ihre Theologie eindeutig hinein, indem sie aus 6 bis 7 verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten einmal die eine Übersetzungsmöglichkeit sagen, Seele, und sagen, der Mensch ist eine Seele. Und sie nehmen bei den Tieren eine andere Übersetzungsmöglichkeit und nennen es Wesen und bauen daraus eine Theologie. Aber das ist nicht, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können. Festzustellen ist, sowohl der Mensch, wie immer du das übersetzt, als auch das Tier ist lebendige Nefesh. Und ich sage dir, es ist nicht Seele in der Identität, Seele sein, sondern es ist lebendiges Wesen. Die gängigste Art von Übersetzung von Seele, von Nefesh. Es ist ein lebendiges Wesen. So Tiere haben eine Art von Leben. Und wir wissen, dass es verschiedene Arten des Lebens gibt. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, in die griechische Sprache, haben wir 3 bis 4 verschiedene Arten des Lebens, die uns beschrieben werden. 3 will ich kurz erwähnen. Das eine Wort im Griechischen, hast du heute gedacht, dass Griechischunterricht kommt? Aber ich sage dir, das Wort Gottes baut auf und es scheidet zwischen Seele und Geist. Halleluja. Und wenn eine Scheidung zwischen Seele und Geist da ist, fangen wir an, im Geist zu leben. Und wenn wir anfangen, im Geist zu leben, dann werden wir Sieg haben über die Sünde. Und wir werden Gelingen haben, wo immer wir hinkommen, denn wandelt im Geist. Und ihr werdet die Frucht des Fleisches nicht mehr erfüllen. Preist den Herrn. So. Das eine ist Bios im Griechischen, das Wort Bios. Wir haben es in der Biologie. So, wenn hier Pflanzen sind, kannst du hingehen, soweit ich das hier sehe, ist hier echtes Bios da. In manchen Gemeinden gibt es nicht mal Bios. Aber das ist Bios, das ist echt. Das ist Bios, das ist Leben, das ist Leben. Ja? Das ist eine Art des Lebens hier, ist diese Pflanze, Bios. Wenn im Griechischen Bios gesagt wird, das Neue Testament übersetzt es dann auch mit Leben. Es ist einfach Leben, es ist eine Lebensart, es ist das biologische Leben. Es ist das körperliche Leben. Wir studieren in der Biologie den Aufbau des Körpers, das Leben der Pflanzen, das Leben der Tiere, das Leben der Mineralien. Es ist das biologische Leben. So eine Art des Lebens. Die zweite Art des Lebens ist das seelische Leben. An vielen Stellen im Neuen Testament, wo vom Leben gesprochen wird, steht diese Art des seelischen Lebens, das griechische Wort Psyche. Wir haben es genommen für Psyche, Seele oder Psychologie, Lehre über die Seele. Ich persönlich glaube, dass nichts Verkehrtes daran ist an Psychologie, weil alles, was es gibt, die Bibel sagt es, wir sollen es kultivieren, wir sollen es kennenlernen und so weiter, aber gemäß dem Wort Gottes. Nicht losgelöst vom Wort Gottes. Das Problem bei der heutigen Psychologie ist, dass vieles absolut losgelöst ist vom Wort Gottes und man dann versucht, die Seele zu studieren. Aber Psyche ist eine Form des Lebens. Jesus sagt zum Beispiel, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Was steht dort? Es steht das Wort Psyche. Wer sein Seelenleben liebt, der wird es verlieren. An einer anderen Stelle, Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Nun, einmal sagt er, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Will er uns etwas geben, was wir verlieren sollen? Nein. Es steht nur eine andere Form des Lebensart, da nämlich die dritte Art. Zoe-Leben. Ich bin gekommen, damit sie Zoe haben. Das ist göttliches Leben, das ist Geistleben, das ist die Dimension Gottes, welcher Geist ist. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Das Alte Testament sagt, ich werde ihnen einen neuen Geist und ein neues Herz geben. Und ich werde solche Leute aus ihnen machen, die in meinen Wegen gehen. Das war die Verheißung des Alten Bundes bereits. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie dieses Zoe-Leben haben, damit sie dieses Leben aus Gott haben. So, es gibt biologisches Leben, pflanzliches Leben. Du siehst es hier an der Pflanze, du siehst es an deinem Körper. Es gibt das psychische Leben, das Seelenleben. Wer sein Leben liebt, wer seine Psyche liebt, der wird sie verlieren. Wenn jemand auch hinterher als Christ ein Seelenleben lebt, indem er immer nur guckt, hat man mich auch begrüßt, hat man mich auch gesehen, fühle ich mich auch gut, ist die Musik auch nicht zu laut oder zu leise für mich. So dieses, der Egoismus, wer in diesem Bereich von Seelenleben lebt, der kommt nicht hinein in das, was Gott bereitet hat. So es gilt, das Seelenleben hinter sich zu lassen und das Leben zu ergreifen, welches Gott uns gegeben hat und unsere Identität in dem zu finden, was Gott uns geschenkt hat, denn wir sind, wenn wir von Neuem geboren sind, aus Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Zoe haben. Das ist göttliches Leben, das ist Geistleben, denn Gott ist Geist. Und er haucht uns seinen Geist ein. Nun, als der Mensch fiel, in Sünde fiel und Übertretung, was sagte Gott vorweg zu dem Menschen? Des Tages, wo, wer sündigt? Deine Seele sündigt? Dein Körper sündigt? Nein. Des Tages, wo du sündigst, wirst lauter. Wirst du sterben. Des Tages, wo du sündigst, wirst du sterben. Da siehst du schon, wo die Identität des Menschen drin ist, wo sein Ich drin ist. Des Tages, wo du sündigst oder von diesem Baum essen wirst, wirst du sterben. Ist der Mensch gestorben? Ja, sonst hätte Gott nicht wahr gesprochen. Gott hat gesagt, des Tages, wo du sündigst, wirst du sterben. An dem Tag, wo der Mensch sündigte, starb seine wahre Identität, sein Sein. Sein Sein, aus dem er in Partnerschaft zu Gott lebte, in Gemeinschaft mit Gott lebte, diese Dimension, sie starb. Du kannst dir das vorstellen, die Dimension, wie Turbinen voller Kraft und Leben, sprudelndes Leben. Jesus sagt, wenn ich euch das Leben gebe, es wird sein wie eine lebendige Quelle in euch. Diese lebendige Quelle, dieses göttliche Leben, wenn das genommen wird, es ist, als wenn eine Turbine aufhört zu laufen. Der Mensch starb an dem Tag, wo er in Sünde fiel. Tod in Sünde und Übertretung nennt es die Bibel. Wir waren einst tot in Sünde und Übertretung. Tod für die Wahrnehmung Gottes. Das macht einen Menschen aus, der Jesus Christus noch nicht kennt. Er hat ein Bewusstsein in dem Innersten seines Seins. Da gibt es einen Gott. Und er versucht, ihn anzubeten. Darum ist der Mensch von Grund auf religiös. Tiere haben das nicht. Ich habe noch in keinem Zoo gesehen, dass ein Affe da war und seinen Altar aufbaute und jetzt irgendwie versuchte, religiös zu sein. Es ist nicht in den Affen drin, auch wenn ein Affe so ähnlich aussieht wie ein Mensch. Aber es ist nicht in ihm drin, weil er kein geistliches Wesen war, nie gewesen ist. Er hat den Atem Gottes nie empfangen. Aber der Mensch, tot in Sünde und Übertretung. So, der Mensch ist Geist, hat eine Seele, wohnt in einem Körper. Seine eigentliche Identität, in Gott, mit Gott in Verbindung zu stehen, starb an dem Tag, wo er sündigte. Geistlich tot sein heißt, zum einen, dass die Verbindung zu Gott abgekappt ist, keine Gemeinschaft mehr mit Gott, aber es heißt auch, absolut ein Sünder zu sein. Weil durch den Sündenfall ist die sündige Natur in den Geist, in das Innerste, in das Herz des Menschen eingedrungen. In das Innerste seines Seins, des menschlichen Seins, ist Sünde eingedrungen und das macht ihn zu einem Sünder. Darum sündigt er, kriegt dann sündige Gedanken in seiner Seele, geht diesem nach. Aber es kommt, woher? Es kommt aus dem Herzen. Jesus sagt, diese bösen Gedanken, und das kommt von innen heraus. Es kommt aus dem Innersten des Seins. Dort heraus kommen diese mörderischen Gedanken, Gedanken des Ehebruchs und so weiter und so fort. Aus dem Sündersein kommt die Sünde hervor. Jesus sagt zu den selbst frommen Juden, sagt er, ihr seid aus dem Teufel, denn die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Johannes 8, Vers 44, wenn du es nachlesen möchtest, zu Hause oder jetzt hier. Ihr seid, woraus? Aus dem Teufel. Sagt er zu denen, die nicht von neuem geboren sind. Sagt er zu denen, die das göttliche Zoe-Leben nicht empfangen haben. Wir versuchen oftmals so Soft-Evangelisation. Wir wollen den Leuten nicht irgendwie was Komisches sagen. So sagen wir, ihr seid alle schön lieb. Und wir sind jetzt ein bisschen christlich, ein bisschen gläubig. Ein Mensch wird nicht anders dadurch, dass er gläubig wird. Oh Bruder, der Herr so und so hat sich jetzt auch bekehrt. Kopfbekehrungen wirken keine Veränderung. Kopfbekehrungen ist ein Umtrainieren. Man kann seinen Verstand, seine Emotionen, sein Seelenleben kann man sehr gut trainieren. Viele Nicht-Wiedergeborene haben ein besser trainiertes Seelenleben als viele Christen. Viele Christen lassen ihr Seelenleben einfach hängen, weil sie dann denken, ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern, und auch im körperlichen Bereich. Darum ist es gut, dass du deiner Gemeinde, wie du es ja machst, in den anderen normalen, anderen Bereichen auch sagst, haltet euch fit, preist den Herrn. So, jemand versucht jetzt sein Seelenleben darauf einzustimulieren, ein guter Christ zu sein. Ich habe das getan, viele Jahre zurück, bevor ich von neuem geboren wurde. Ich bin christlich erzogen worden und ich hab mir gesagt, an irgendeinem Punkt, jetzt nimmst du Jesus an und glaubst an ihn, im Kopf. Und da habe ich am selben Tag versucht, ein guter Mensch zu sein. Es war so eine schrottige Woche. Ich habe mehr gesündigt als vorher. Ich stellte plötzlich fest, ich muss ja diese Bindungen tun. Ich muss das ja tun. Das habe ich vorher gar nicht festgestellt. Ab dem Tag, wo ich gesagt habe, ich will jetzt tun, was Jesus gesagt hat. Was würde Jesus tun? Jetzt will ich es auch tun. Und ich aus meiner Seele das heraus tun wollte, aus meinem Denksinn heraus tun wollte. Ohne Spiegel. Ich versuchte gut zu sein. Und ich sagte zu mir selbst, ich habe es so gesagt, ich habe zu mir selbst gesagt, du bist ein Schwein. Weil mir wurde bewusst, ich will jetzt fromm sein und ich schaff's nicht, weil in mir ist etwas, beziehungsweise war etwas in dem Augenblick, was mich immer wieder zurückbrachte. Das gute Willen wollen wir tun, aber wir vollbringen es nicht. So sinnt auch Paulus über das alte Leben nach. Halleluja. Aber es gibt eine Gnade. Es gibt eine Erlösung, die nicht daraus ist, dass unser Innerstes, unser Sein neu angestrichen wird, sondern von Neuem geboren wird. Die neue Geburt ist die wunderbarste Realität, die es überhaupt gibt. Überhaupt gibt. Es ist keine Heilung des inneren Menschen vom Sinne Geist, sondern es ist, dass wir einen neuen Geist bekommen. Das heißt in Jeremia 17, Vers noch irgendwas, ich werde es nachliefern, heißt es, das menschliche Herz ist trügerisch, mehr als alles andere, und es ist unheilbar. Jeremia 17, Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Es ist nicht zu heilen. Es ist dieser, wie man im guten Deutschen sagt, es ist der innere Schweinehund. Die Leute sagen es selber, es ist der innere Schweinehund. Nimm ein Schwein und versuch es mal zu deinem Hausschwein zu machen, setz es mittags mit an den Tisch, zieh es schön an, putz es, mach es sauber und sitzt dann da und sieht vielleicht auch ganz gut aus, hat auch zwei Augen, hat auch zwei Ohren. Aber es ist und bleibt ein Schwein. Wann immer die Tür aufgeht und da draußen im Regen dann die Pfütze so spritzt und das Schwein sieht das, wird dieses Schwein einfach sich aufmachen und dorthin gehen, weil es ist seiner Natur gemäß. Gott sprach bei den Tieren. Bei den Tieren sprach er. Es komme hervor lebendige Nefesh, nach ihrer Art. Der Mensch als lebendige Nefesh ist nach Gottes Art, weil wir sind sein Ebenbild. Er hat seinen Geist in uns eingehaucht. Aber an dem Tag, wo der Mensch sündigte, wurde er in seinem Geist, in dem Innersten seines Seins, in seiner Identität von Sünde verseucht. Und Jesus sagt, ihr seid aus dem Teufel, denn die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jetzt ist dieses Herz nicht zu heilen. Da können wir alle einpacken. Wir könnten alle einpacken und sagen, es ist unheilbar. Religionen versuchen, das Herz zu heilen, im Sinne von dem Geist wieder zu Gott hinzubringen, die Sünde rauszukriegen. Und es ist unmöglich. Darum musste einer kommen, der für uns gestorben ist, und zwar das sündlose Lamm Gottes, welche die Sünde dieser Welt auf sich genommen hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Es ist das Lamm Gottes. Er hat nicht nur, dass du gestohlen hast, nicht nur, dass du Ehebruch begangen hast, nicht nur, dass diese Dinge gewesen sind, die Sünden. Nicht nur die Sünden, die auch. Nicht nur die Sünden, sondern die Sünde. Siehe, sagt Johannes der Täufer, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat unsere sündhafte Natur auf sich genommen. Er hat unsere Sünde getragen. Darum, das Kreuz zu verkündigen, ist die größte Verkündigung, die es überhaupt gibt. Halleluja! Es ist Kraft in der Verkündigung des Kreuzes und des Blutes von Jesus. Weil wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass er für dich gestorben ist, dann ist die Wahrheit da drin, dass du auch mit ihm gestorben bist und deine sündhafte Natur mit ihm durchkreuzt worden ist. Römer 6 sagt, dass wir dies erkennen dürfen, dass wir mit ihm gestorben sind in der Taufe. Die Taufe ist die tollste Feier, die es überhaupt gibt. Es ist die Beerdigung des alten Menschen. In Israel habe ich so eine Ausgrabungsstelle gesehen von einem Taufbecken der ersten Christen. Und dieser Führer dort, der uns das Ganze zeigte an dieser Ausgrabungsstätte, dort irgendwo in der Wüste, er erläuterte uns das. Er sagte, das waren damals die ersten Christen, die haben das so gebaut in Form eines Kreuzes. Und dann konnte man sehen, an diesem einen Kreuzflügel gingen die Stufen runter. Und er sagte uns und beschrieb, sie gingen dann an der einen Seite runter, ließen sich taufen und dann stiegen sie an den Stufen des anderen Kreuzes, Kreuzseite, wieder raus. Weil sie glaubten, dass sie mit in diesen Tod Jesu gehen würden und dass sie dann neues Leben haben würden. Ich sagte, wow, das ist es. Halleluja. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das ist dermaßen gut. Das ist Evangelium. Luther hat übersetzt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Oder ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Und dann hat er in der alten Übersetzung, die Neuen haben das korrigiert, in der alten Übersetzung hat er gesagt, siehe, alles ist neu geworden. Und dann haben sich plötzlich ganz viele Prediger gefunden, die haben im Griechischen studiert und haben gesagt, das steht ja gar nicht da, das Wort alles. Und dann haben sie viele Predigten gehalten darüber, was alles nicht neu geworden ist. Sie haben viele Predigten gehalten in ihren Evangelisationen, was alles nicht neu wird, wenn sie jetzt Jesus Christus annehmen. Kein Wunder, wenn sich keiner bekehrt, wenn ihnen gesagt wird, was alles nicht neu wird und dass das doch nicht alles so das Gelbe vom Ei ist. Ich sage dir, das, worauf es ankommt, ist funkelnagelneu geworden in der Wiedergeburt. Dein Geist, dein altes Sein, es konnte nicht geheilt werden. Ich habe über diese Verkündigung in den letzten Monaten an verschiedenen Stellen gelehrt, wo viele drin saßen, die nicht von neuem geboren waren, nicht mal vom Glauben Ahnung hatten und sie rannten hinterher nach vorne, haben ihr Leben Jesus übergeben. Das ist tiefe Wahrheit, hier ist gleichsam Evangelisation. Es ist ein Begreifen von dem, was Jesus für uns getan hat. Aber wenn wir es als Gläubige ergreifen, haben wir ein neues Bewusstsein, wer wir sind und dass wir aus Gott sind. Es steht dort nicht, siehe, alles ist neu geworden. Wenn alles neu geworden wäre, wäre auch unsere Seele und unser Körper neu geworden. Früher habe ich diskutiert mit Gott, habe gedacht, warum Gott, warum hast du nicht bei der neuen Geburt alles neu gemacht? Wir haben immer dieses Seelsorgetheater und die ganzen Geschichten da mit den Leuten und durchgehen durch die Vergangenheit und all das und innere Heilung. Und wäre doch schön, wenn in der Wiedergeburt alles von Neuem geboren worden wäre. Plötzlich ließ mich der Herr kreativ sehen und denken. Und ich sah plötzlich, wenn alles neu würde, deine Seele und dein Körper, und Seele und Körper hängen ja ganz eng zusammen, weil mit der Entwicklung deines Körpers wächst deine Seele, dein Denken, deine Gehirnzellen und so weiter, ist ja in einem verbunden. Wenn alles neu geworden wäre, müssten wir, wenn wir drei Leute mit in den Gottesdienst bringen, sagen wir unsere Eltern, die noch nicht von neuem geboren wären, müssten wir sagen, okay, hier ist eine Veranstaltung, ich muss dir nur Folgendes erklären, ich bin zwar viel jünger als du, aber wenn wir hier reingegangen sind, du hinterher nach vorne gegangen bist und dir die Hände aufgelegt worden bist sind und du von neuem geboren wurdest, dann bist du hinterher ein Baby und wir müssen dir die Babykleidung dort am Büchertisch kaufen. Stimmt's? Konsequent, das ist nur logisch, du musst nur logisch überlegen. Es ist gut, dass nur in Anführungsstrichen unser Geist von neuem geboren worden ist, aber das ist unser eigentliches Sein. Vorher waren wir Sünder. Das war unser Sein. Jetzt aber sind wir Gerechte in Gott. Wir sind Gerechte. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal sündigen. Die Bibel sagt, wenn jemand sagt, er würde nicht sündigen, sondern betrügt er sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber es ist eine Befleckung. Eine Befleckung, die mal auf dein Fleisch und auch auf deinen Geist kommt, so formuliert es die Bibel. Aber das ändert nichts an deiner Identität, wer du eigentlich bist. Wir sind nicht mehr in dem Zustand, aus dem Teufel zu sein und damit Sünder zu sein. Die Dimension des Geistes ist eine Dimension des Seins, sondern wir sind aus Gott und wir sind gerecht und wir sind Geliebte. Halleluja! Und wir sind Heilige. Keine Eisheilige, sondern richtige Heilige. Preis den Herrn! Wir haben eine neue Identität. Das Alte ist vergangen. Dein eigentliches Sein hat überhaupt gar keine Vergangenheit mehr. Hat es nicht. Der alte Matthias Jordan, der ist beerdigt worden, 1975, in einer wilden Wassertaufe. Der wusste damals noch nicht, wer er war. Er hatte nicht Zeug, oder 77 bin ich getauft worden. 75 von neuem geboren, 77 getauft. Im Grund nenne ich jetzt nicht, habe ich nicht die Zeit zu. Eine Identität, das Alte ist vergangen. Und absolut Neues ist geworden. Es ist nicht deine Seele, nicht dein Körper, aber dein Ich Bin, dein Sein, das, was vor Gott steht, was eines Tages vor ihm ist, ist absolut heilig, ist absolut gerecht, ist absolut makellos und du kannst direkt hineingehen. Jemand fragte mich, mit welcher Gewissheit sagst du, dass du so einfach in den Himmel hineingehen kannst eines Tages? Ich sage, das mache ich nicht nur eines Tages, das mache ich jeden Tag. Wir sind versetzt worden an himmlische Orte, wann immer wir hineingehen in das Bewusstsein, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, docken wir uns ein, Online-Schaltung in himmlische Orte. Und wir sind gleich drin. Wups, wir sind drin. So einfach ist das. Durch das Blut von Jesus. Schau nicht auf unsere Gefühle und unseren Körper, wie er sich fühlt, sondern wir stehen auf. Ein neues Sein in Gott, eine neue Schöpfung, eine neue Identität, ein neues Sein. Und leider fehlt es vielen Christen an diesem Bewusstsein. Bei Jesus heißt es, ich meine, es ist 1. Korinther 13, Vers 2 oder so im Zusammenhang von Fußwaschung, Jesus in dem Bewusstsein, woher er kam und wohin er ging, stand auf vom Abendessen und wusch seinen Jüngern die Füße. Es war ein Bewusstsein in Jesus und er sprach viel von dem, wer er war. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sprach von dem, ich bin das Brot des Lebens. Er hatte ein Bewusstsein, wer er war. Wer bist du? Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Amen? Wow, sag das einmal. Ich bin ein Sohn. Richtig. Tochter, richtig. Wir sind es. Wir sind es. Römer 8, Vers 1, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Es ist der Glaube in ihn hinein. Der Glaube in ihn hinein, dass du weißt, ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. In meinem Fall, den alten Matthias Jordan, den gibt's nicht mehr. Der interessiert mich auch nicht mehr. Ich werde nicht mal Sündenbekenntnisse für den alten Kerl abliefern. Der ist tot. Wir waren einmal da drin, wir waren in dem Schrott, aber unsere Identität ist in dem Neuen. Und du kannst dich als Christ entscheiden, in welches Leben du lebst. Ein Seelenleben oder ein Geistesleben. Wenn du möchtest, dass du im Geistesleben zunimmst, gibt es einen ganz einfachen Trick. Alles, was wachsen soll, muss ernährt werden. So einfach ist das. Und alles, was ernährt wird und wachsen soll, ernährt sich aus dem, woraus es geboren ist, woraus es hervorgegangen ist. Es ist ein Gesetz in der Natur, ein Gesetz des Lebens, sowohl im Bios-Leben, im Psyche-Leben, als auch im Zoe-Leben. Schau dir das Bios-Leben an, das biologische Leben, die Pflanze. Sie kommt aus dem Boden hervor und sie ernährt sich aus dem Boden. So einfach ist das. Alles ernährt sich aus dem, woraus es hervorgekommen ist. Deine Identität, so dankbar du über deine irdischen Vater und Mutter bist und sie auch erst, wie das Wort Gottes es sagt, aus diesem Bereich des natürlichen, des biologischen und psychischen Leben. Aber deine Identität ist nicht mehr deine Seele, ist nicht mehr dein Körper, sondern deine Identität ist das neue Sein, du bist aus Gott. Und du bist aus Wort Gottes und Heiligen Geist geboren worden. Und wenn du Wort Gottes und Heiligen Geist zu dir nimmst, beständig, davon isst vom Wort und davon trinkst, wir gehen heute Nachmittag da rein, das praktisch zu machen, zu essen und zu trinken und zu lernen, wie unser Geist nehmen kann, dann stehst du auf und weißt plötzlich, ich bin aus Gott und der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und deine Seele ist nicht mehr dein Fokus. Ich habe die letzten Tage habe ich intensiv Versammlungen gehabt, eine Versammlung nach der anderen. So, und wenn man morgens zum Beispiel aufsteht, manche haben immer die Vorstellung, dann stehen die Verkündiger auf, aber du bist ja selber Verkündiger, von daher weißt du das, brauche ich dir jetzt nicht erklären, aber die Vorstellung ist dann so da, dass man denkt, ja, bei denen ist das anders. Und die stehen dann auf und dann ist gleich, voll on power. Es kommt immer nur drauf an, auf welchen Monitor ich gucke. Wenn ich auf den Monitor meiner Seele gucken würde oder meines Körpers nach anstrengenden Wochen, dann würde ich drauf gucken und sagen, wenn der Wecker geht, oh nein. Das ist Seelenleben. Ja? Aber wenn jemand sein Seelenleben verliert, der wird das andere Leben, das Zoe-Leben, gewinnen. Das heißt, am Morgen, wenn du aufstehst, schaust du nicht auf deine Seele, sondern du machst dir einfach bewusst zunächst im Kopf und sagst, dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Und wir werden uns freuen und fröhlich drin sein. Dies ist ein guter Tag. Halleluja. Und du stehst auf und du weißt, du bist aus Gott geboren. Du weißt, du bist Gottes Gerechtigkeit. Du weißt, du bist okay mit Gott, weil gerecht heißt okay sein. Weißt du, dass du super bist? Du bist total toll. Weil du von neuem geboren bist. Amen? Ja. Manche überlegen dann und sagen, wenn ich zu ihnen sage, oh, du bist total toll, sagen sie, woher weiß ich das? Du weißt doch gar nicht, wo ich überall meine Schwächen habe. Schwächen kannst du nur in der Seele haben. Das bist nicht du. Ein letztes Beispiel, was uns das verdeutlichen soll. Sagen wir, jemand hat ein Auto, zum Beispiel ein BMW. Jemand fährt BMW. Und jetzt fährt er, stellt seinen Wagen unter einen Baum, kommt wieder raus und ein Vogel, ich sag's mal so platt, hat auf sein Auto gekackt. Ja? So, das mögen Leute nicht. Auch BMW-Fahrer mögen das nicht. Ja? Mögen es einfach nicht. Aber das, was der Vogel da drauf gemacht hat, macht aus deinem Auto doch, aus deinem BMW doch kein Gogomobil. Es ändert doch nichts an der PS-Zahl, es ändert doch nichts an der Identität, es ändert doch nichts an dem Sein dieses Autos. Sondern dann rein in die Waschgarage oder irgendwie schnell wegmachen und möglichst schnell, weil diese Viecher, wenn sie drauf gemacht haben, das kann hinterher auch ganz schön den Lack beschädigen. Das wollen wir nicht. So schnell weg damit. Aber es ändert doch nichts an dem eigentlichen Sein dieses Autos. Ich rede in Bildern. Dein Sein ist mehr als Überwinder. Dein Sein ist aus Gott. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist aus Gott geboren. Du bist mit Jesus Christus aus den Toten auferstanden. Du bist mit ihm. Dein sündhaftes Wesen ist mit ihm gestorben. Amen. Oh, das heißt, wenn wir das Abendmahl feiern, so oft wir dies tun, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit dem, dass er gestorben ist, bist auch du gestorben. Wenn du eine Offenbarungserkenntnis bekommst, aus dem Wort Gottes kommt die Offenbarungserkenntnis, dann ist deine Ehe ein Genuss. Es ist nichts Schöneres, als mit einem Gestorbenen verheiratet zu sein, der nicht mehr sein Seelenleben lebt. Oh, heute hast du mich noch nicht geküsst. Heute bin ich noch nicht umarmt worden. Heute bin ich noch nicht gelobt worden. Keiner sieht hier, was ich mache. Seelenleben. Leg's ab, das ist nicht mehr das. Ich sehe meine Seele, schätze ich und ich pflege sie auch und meinen Körper auch. Aber es ist nur ein Teil für diese Zeit auf dieser Erde. Und wenn ich dann beim Herrn sein werde, ich, mein Geist, werde ich von Gott einen neuen Bereich meines Körpers und diesen äußeren Bereich, wie immer das aussieht, empfangen, wie ein Kleid, wie etwas, wo drin ich leben darf. Halleluja. Aber mein Sein ist in Gott, dein Sein ist in Gott, greif es. Wenn du es noch nicht richtig greifen kannst von Herzen, bleib an der Rede. Denn wenn wir an seiner Rede bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die so erkannte Wahrheit wird uns frei machen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Da gibt es ein Leben der Überwindung. Da gibt es ein Leben des Seins, ein Leben des Geistes, wo du weißt, du bist in Gott. Ob die Leute die Hand geben oder nicht sehen oder nicht sehen, du bist ein Geliebter, du hast in Gott alles. Halleluja. Lass es sacken in deinem Herzen, dein Geist. Du bist aus Gott. Keine Verdammnis mehr. So viele Christen leiden unter Verdammnis. Dann kackt ein Vogel auf ihr Auto, gucken hin und sagen, oh, ich bin doch so schlecht, jetzt habe ich das schon wieder getan. Das bist nicht du. Das ist ein Teil von dir auf dieser Erde und Gott führt dich rein, dass der Bereich deiner Seele erneuert wird durch das Wort Gottes, weil je mehr dieser Bereich erneuert ist, umso mehr kann der Christus in dir Gestalt gewinnen und aus dir herausleuchten. Preis den Herrn. Aber es ist nicht deine Identität, es kratzt nichts an dir. Du bist völlig gerecht, du bist völlig heilig. Wenn du das als Verkündiger des Wortes ergreifst, erkennst und anfängst zu verkündigen, wird das eine große Veränderung in unseren Resultaten hervorbringen. Du wirst nicht mehr über Sünde predigen, sondern über Gerechtigkeit. Jemand gab mir vor Jahren ein prophetisches Wort. Ich verstehe erst jetzt, was es heißt. Er sagte, du wirst ein Verkündiger der Gerechtigkeit sein. Ich dachte, das würde sein, dass ich hingehe und den Leuten die Sünden sage. Und sie nach vorne kommen und dann Rotz und Wasser heulen über die Sünden. Und ich fing an, über Sünde zu predigen und den Leuten zu sagen, was sie alles Schlechtes taten. Und dann saßen sie da. Und dann sagten sie, ja, das bin ich, wovon der redet. Und Gott hat mir gesagt, tu Buße und glaube an das Evangelium. Und ich fing an, Buße zu tun, an die Gerechtigkeit zu glauben, die wir in Jesus Christus aufgrund der neuen Geburt sind. Nicht aufgrund des Handelns unserer Seele werden, sondern du bist Gottes Gerechtigkeit. Du bist es. Wenn wir das verkündigen, die Leute blühen auf, weil es gutes Wort. Es gibt kein anderes Evangelium. Es ist eine gute Verkündigung. Und sie sehen plötzlich, wer sie sind. Und im Anschauen dieser Herrlichkeit werden sie verwandelt in das Bild. Und plötzlich leben sie Gerechtigkeit, leben ein neues Leben. Amen. Preis den Herrn. Wend dich mal zu deinem Nachbarn und sag, das ist so einfach. So einfach. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, dass dein Wort Leben hervorbringt. Und dass dein Wort, wenn wir es hören, in uns aufnehmen, hineinführt, dass wir das Zoe-Leben leben und nicht mehr das Seelenleben. Dein Wort unterscheidet zwischen Geist und Seele. Und wir empfangen es heute. Und ich danke dir für die Freisetzung von vielen, rauszukommen aus Seelenkram, hineinzukommen in die Dimension des Lebens in dir. Und wir geben dir alle Ehre dafür, wunderbarer Jesus. Und alles Volk sage, Amen.
Vielen Dank, Matthias.